Ja, super, cool. Genau, ja, moin. Ich habe ehrlich gesagt die Serie nicht gesehen, weil mir das irgendwie zu pornös war. Und ich hatte auch keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie zu skippen. Also, ja, keine Ahnung. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen was darüber gelesen und ja, ich glaube, der Titel passt einfach echt ganz gut zu der Geschichte von David. Und ja, ich denke, aus diesem ganzen Stoff von David könnte man so eine heftige Serie überhaupt drehen. Also diese Story ist einfach so heftig mit Höhen und Tiefen und Intrigen und wirklich, also das ist so krass. Ja, Manuel hat vorhin sich gefragt, ja, wie ist das aufgeteilt? Gar nicht. Wir werden einfach die Story auf uns wirken lassen und wir werden es einfach an die Hand nehmen lassen von den oder dem Menschen, der diese Geschichte aufgeschrieben hat. Und lassen uns da einfach durchführen vom Heiligen Geist. Denn ich glaube, so ist die Geschichte auch gemeint, dass man sie liest, also dass man sie halt liest. Wir könnten jetzt sozusagen so durchgehen, habe ich auch überlegt, mit so, ja, so ein Filter zum Beispiel, ja. Wo sehen wir überall Davids Herz oder so? Wo sehen wir Gottes Eingreifen und dann so bestimmte Sachen rausgreifen? Aber ich glaube, dass das Wort Gottes besonders gewinnbringend ist, wenn wir es einfach so lesen, wie es ist. Also wenn wir es für das nehmen, was es ist. Und es ist eben, und gerade hier diese Geschichte ist ja, als Geschichte geschrieben worden. Aus einem guten Grund, weil wir sollen durch diese Geschichte geführt werden. Und dadurch, dass Gott uns durch diese Geschichte führt, dadurch lernen wir was. Ja? Und aber damit dieser Lerneffekt oder damit diese Geschichte auch richtig wirkt, müssen wir sie von Anfang an lesen und uns hineinführen lassen in die Geschichte Gottes mit David. Und heute die Folge sozusagen, Season 1 und die erste Folge heißt Disorder. Und Disorder einfach aus dem Grund, weil das Ganze mit Unordnung anfängt. Es ist im Grunde ein Tohuwabohu, in der die Geschichte von David startet. Das Intro für die Geschichte von David ist im Grunde das Buch der Richter. Eigentlich ist es die ganze vorangehende, also die Tora und dann die Bücher danach. Aber ich würde sagen, im Buch der Richter haben wir eine Hinführung hin zu dem Königtum in Israel und damit auch zu David. Und ich werde euch heute ein bisschen zeigen, warum ich das denke oder warum das auch Sinn macht. Aber anfangen möchte ich sogar noch weiter vorne im Buch Josua. Wenn ihr das einmal aufschlagt, Josua Kapitel 1. Vers 7. Da spricht Gott zu Josua und sagt: Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, meditieren. Tag und Nacht darüber nachsinnen, über die Tora, die Gott dem Volk gegeben hat. Er sagt das hier Josua. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit, warum? Damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist Jahwe dein Gott, wo immer du gehst. Mit dieser Ansage Und diesem wichtigen Wort Gottes an Josua startete die Landnahme. Josua fing an, mit den Israeliten das Land Kanaan zu erobern, in das Gott das Volk führen wollte. Das Land Kanaan war so eine Art Paradies. Da gab's Früchte, da gab's Bäume, da gab's Honig, da gab's Milch. Das war anders als die Sklaverei, in der die Israeliten zuletzt gewohnt hatten. In Ägypten war auch nicht alles schlecht, das wissen wir. Die Israeliten haben sich zeitweise zurückgesehnt. Und trotzdem hat Gott gesagt, ich führe euch raus aus Ägypten. Und dann hat er gesagt, ich führe euch in dieses Land, nach Kanaan. Und der Auftrag war, in das Land zu gehen und alle, die da wohnen, rauszuschmeißen. Ich sag's mal so. Das Land vollkommen einzunehmen. Alle rauszuschmeißen und das Land völlig für sich zu haben, als Volk. Und was war Israel für ein Volk? Es sollte ein heiliges Volk sein. Es sollte ein Volk sein, von einer königlichen Priesterschaft. Jeder Israelit, nicht nur die Priester, nicht nur die Leviten. Jeder Einzelne sollte ein Priester sein. Jeder Einzelne von diesem Volk sollte ein Priester sein. Und mit derselben Hingabe und demselben Gehorsam leben, Gott widerspiegeln, ein Segen sein für dieses Land. Damit alle Völker drumherum, das war der große Plan. Das hat Gott nicht einfach gemacht, um sich ein nettes Volk zu haben, was ihn anbetet. So, nein, dieses Volk sollte ein Leuchtturm sein für alle drumherum. Und die Menschen drumherum, die Gott liebte und erreichen wollte, schon seit Abraham, war die Verheißung, Abraham, ich will durch dich alle Völker segnen. Und erinnert euch an Jona und was Marius gepredigt hat, die Völker, die Nation, das war Gott auf dem Herzen. Und Israel sollte sein Werkzeug sein, die Völker zu erreichen. Alle drumherum sollten erkennen, wow, diese Israeliten, diese Hebräer, sie leben mit so einer Weisheit, sie leben mit so einer Liebe, sie leben in so einer genialen Ordnung miteinander. Wow, was ist los bei euch? Was habt ihr für einen Gott? Wer seid ihr? Warum seid ihr so gesegnet? Warum seid ihr so reich? Warum? Darum geht's auch. Gott wollte sein Volk überschütten. Mit Ernte, mit Reichtum, sie sollten alles haben in Genüge, im Überfluss, das war der Plan. Und die Völker drumherum sollten aufmerken. Und Israel sollte ein Zeichen sein unter den Völkern. Und nun war der Plan, geht in dieses Land, nehmt dieses Land ein, sei mutig, aber Josua, vergiss nicht die Gebote, die ich dir und dem Volk geboten habe und denk darüber nach, Tag und Nacht meditier darüber. Lass das nicht, ja, es soll auf deinem Mund sein. Wenn du sprichst, dann sprich Torah, dann sprich Weisung Gottes, dann sprich Gottes Weisheit und leb in Gottes Weisheit in diesem Land, was ich euch geben möchte. Gott hat gesagt, ey, ich gebe euch das. Ihr müsst es euch quasi nur nehmen, aber ich gebe es euch. Und das ist sozusagen das Ding. Aber im Buch der Richter sehen wir dann, wie das Ganze komplett failt. Josua, wenn ihr das Buch Josua lest, da seht ihr schon, es klappt einigermaßen. Josua schafft es, einige wichtige Städte einzunehmen. Aber längst nicht alle. Ja, er nimmt Jericho mit Gottes Hilfe ein. Und auch noch Ai und die anderen Städte habe ich vergessen. Ja, einige Erfolge und es ist ein Anfang. Aber als Josua dann stirbt, ist das Land noch längst nicht frei. Und Israel hat immer noch nicht dieses Land für sich erobert. Das heißt, überall wohnen noch Kanaaniter. Und diese Kanaaniter, da hat Gott gesagt, ihr seid sozusagen mein Gerichtswerkzeug an den Kanaanitern. Das Volk Israel sollte Gottes Gericht bringen über die Kanaaniter. Und Gott hat sie so krass gewarnt vor den Kanaanitern. Gesagt, lebt nicht so wie die. Nehmt sie euch nicht zum Beispiel. Und die ganze Story mit Kanaan fängt schon an bei Noah. wenn ihr euch das mal durchlesen wollt. Da fängt schon an. Und dann zieht es sich durch bis, wie gesagt, bis zu Josua, bis zu den Richtern. Und wir lesen mal in Richter jetzt rein. Das ist, wie gesagt, das Buch der Richter fängt ganz gut an. Wir haben da dann drei ganz gute Richter am Anfang, Othniel, Ehud und Deborah, falls sie euch was sagen. Die machen ihren Job, sind selber sehr straight, machen ihren Job sehr gut. Aber dann wird es eigentlich immer schlimmer, bis zum Ende von Richter das Land völlig im Chaos versinkt. Disorder. Lesen wir mal in Richter Kapitel 2, Vers 6. Wir lesen einfach mal Kapitel 2, Vers 1. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jenem Ort den Namen Bochim und sie opferten dort dem Herrn. Das ist jetzt hier schon mal so ein Sneak Peek, eine kleine Preview auf das ganze Buch der Richter, was hier mal eben so eingestreut wird. Gottes Engel sagt, Leute, ich merke schon, das wird nichts. So, ich habe gesagt, macht keinen Bund, reißt das nieder, befreit das Land quasi, aber ich merke schon, es wird nichts. Und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt, und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils im Timnat-Heres auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und der Astarte. Also es geht blitzschnell, eine Generation. Das geht ratzfatz. Die sind im Grunde gerade angekommen in diesem Land, fangen gerade an, sich zu setteln. Es ist noch nicht mal alles erobert. Und im Grunde fangen sie schon an, Gott zu verlassen und lassen sich komplett. Also im Grunde ist es so, sie gehen in das Land und statt, dass das Land zu einem Land wird, wo Gott angebetet wird und was Gott geweiht ist, verwandeln sich die Israeliten eigentlich in Kanaaniter. Sie werden den Kanaanitern gleich. Fangen an, ihren Göttern zu dienen. Fangen an, so wie sie zu leben. Und das ganze Buch der Richter beschreibt eigentlich nur diesen Prozess. Und es geht immer weiter abwärts. Du kannst mal gerne den Überblick ranschmeißen. Nick, genau. Das ist jetzt so ein bisschen überwältigend, weil da so viel drauf gezeichnet ist. Aber links seht ihr 1 und 2, ja, Kapitel 1 und 2. Das ist so das Intro von Richter. Und wie gesagt, es wird gleich auch deutlich gesagt, die Israeliten verlassen Gott, sie beten andere Götter an. Und dann kommen Kapitel 3 bis 16 und da haben wir diese verschiedenen Richter. Und wie gesagt, wir gehen von pretty good, also ziemlich guten Richtern, Othniel, Ehud und Deborah, hin zu Richtern, die okay sind. Da haben wir Gideon. Und Gideon ist krass. Gideon fängt so gut an, aber dann am Ende von Gideons Leben fängt es schon an zu bröckeln. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Story kennt, aber am Ende ist es so, dass Gideon ein Abbild von sich machen lässt und dass es dann zur Abgötterei kommt und die Leute anfangen, dieses Bild anzubeten. Wir wissen nicht genau, was das für ein Bild war, aber es kommt letztendlich dazu, dass die Leute nicht mehr Gott anbeten, sondern dieses Bild. Damit hatte Gideon auch was zu tun. Dann haben wir Bad und da haben wir Jephtha. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Jephtha kennt, die ist heftig. Jephtha war der Sohn einer Hure und wurde eigentlich erstmal komplett weggedisst von seinen Geschwistern. Aber irgendwann waren die Geschwister dann in so einer Notlage, dass sie gesagt haben, und Jephtha war so voll der Kämpfer halt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, Jephtha, wir brauchen dich. Wir sind hier in einem Konflikt, irgendwie, ich weiß nicht, die Philister oder Moabiter oder irgendwer. Bitte komm und führ uns an und kämpf mit uns gegen die, weil ohne dich haben wir keine Chance. Und dann sagt er so, ja, okay, mache ich. Also ich vereinfache jetzt grob. Und dann macht er dieses verrückte Versprechen an Gott, ja, an den Gott Israels. Und da merkt man schon, der Mann kennt den Gott Israels nicht wirklich. Und das merken wir auch dann am Ende ganz krass. Und er sagt, Herr, wenn du mir hilfst, diesen Kampf zu gewinnen, dann opfere ich dir das Erste, was aus meiner Haustür kommt, wenn ich nach dem Kämpfen nach Hause komme. So, und safe dachte er so, ja, aus meiner Haustür, also früher müsst ihr wissen, die Menschen haben zusammen mit ihren Tieren gelebt, in einem Haus. Ja, da war nicht irgendwo der Stall irgendwie draußen auf dem Feld, sondern das war alles zusammen so. Und oft war es auch so, der Eingang vom Haus war da unten im Stallbereich so. Und das Erste, was dir natürlich morgens entgegenkommt, wenn du diese Haustür aufmachst, war eins der Tiere normalerweise so, ja. Und dann gewinnt Jephtha den Kampf und er denkt sich, okay, krass, jetzt muss ich mein Versprechen halten. Er reitet nach Hause oder geht nach Hause, was auch immer, und die Tür geht auf und seine Tochter kommt ihm als Erstes entgegen und nicht irgendein Schaf oder was auch immer er da gehalten hat, was er dachte, was er dann opfert, ja. Und dann zieht er es halt, also wir wissen nicht, ob er es durchzieht, wir wissen nur, dass die Tochter dann ins Gebirge geht und noch mit ihren Freundinnen, weiß ich nicht, 2 Monate oder so darüber klagt oder ein paar Wochen über ihre Jungfrauenschaft und dass sie jetzt als Jungfrau quasi oder immer eine Jungfrau bleiben wird. Aber es sieht so aus, die Geschichte endet ein bisschen offen, aber letztendlich denkt man, okay, also safe hat er sie geopfert. Dieser Typ. So. Und wir wissen aber, dass Gott keine Menschenopfer haben will. Gott hat das verboten in seinem Gesetz. Also Jephtha kennt Gott gar nicht mehr. Jephtha kennt auch Gottes Gebote gar nicht mehr. Er hat zu Gott gebetet. Er kennt den Namen Gottes. Er weiß, der Gott da oben, der heißt Yahweh. Aber wisst ihr, er hat auf eine Art und Weise zu Gott gebetet. Und er hat ein Versprechen abgeleistet, wie es Gott gar nicht haben will. Und er hat dann Gott geopfert auf eine Art und Weise, wie Gott es verabscheut. Deswegen ist er hier bei Bad und bei Worse natürlich Simson. Wer kennt Simson nicht? Und Simson ist so eine Kinderstundenfigur, so eine Kindergottesdienstfigur. Viele von uns kennen ihn leider nur aus dem Kindergottesdienst. Wenn ihr ihn wirklich nur daraus kennt, dann lest die Geschichte nochmal wirklich so im Detail. Ja, und versteht, das ist eine Geschichte für Erwachsene. Es ist auch eine Geschichte für Erwachsene, Digga. Ohne Witz. Weil für die Kinder wird dann so viel weggelassen von dem flashy Stuff. Auf jeden Fall, Digga, er macht einfach nur, was er will. Er ist zwar in Gottes Auftrag unterwegs und letztendlich führt es Gott dann dahin, dass er dann doch Gottes Willen erfüllt und Israel befreit. Aber der Typ ist a mess. Der ist im Eimer, der Typ. Der macht einfach nur sein Ding. Der lebt nur nach seinem Bauch. Wir würden als Christen sagen, der ist voll im Fleisch. Ja. Aber dann wird das Buch der Richter noch schlimmer. Also du denkst, schlimmer als Simson kann es eigentlich nicht mehr gehen, oder? Der Typ ist einfach nur, wie gesagt, wild gewesen. Und er hat auf nichts gehört, was Gott gesagt hat. Auf nichts. Ne? Er war Nazirea, er hat nichts davon gehalten. Aber dann wird es richtig wild, das Buch noch. Und das kennen viele gar nicht, weil die Geschichten kamen nie im Kindergottesdienst vor, weil die sind viel zu wild. Und da möchte ich erstmal mit euch reinlesen. Ja, Disorder. Wir müssen uns das mal so ein bisschen leider geben. Und das ist schockierend. Meine ich ernst, ist wirklich schockierend, was wir jetzt gleich lesen. Erstmal fängt es so ein bisschen nicht ganz so schockierend an. Kapitel 17, Michas Bilderdienst. Ich glaube, kennen viele gar nicht die Geschichte. Ich kannte sie auch nicht so gut. Es war ein Mann vom Gebirge Ephraim. Sein Name war Micha. Und wie gesagt, wir befinden uns schon am Ende der Richterzeit und es ist schon richtig chaotisch in Israel. Und ihr müsst euch ja auch vorstellen, es ist ja nicht so wie in Deutschland. Du hast überall Autobahnen und Schienen und du hast Polizei in jeder Stadt, die die Gesetze durchsetzt. Und du hast dieses ganze, das hast du nicht. Das ist ein großes Land. Die Dörfer und Städte sind weit auseinander. Es ist teilweise Bergland. Du besuchst dich nicht oft. Und in dem Sinne ist es auch nicht so leicht. Kann auch irgendwie jeder machen, was er will. Wisst ihr, was ich meine? Ich war mal in den USA und ich habe so gestaunt, weil in den USA, da wo ich zumindest war, bei Bill Gallatin in der Gegend, da siehst du das so krass, weil die haben irgendwie so viel Platz in manchen Gegenden in der USA und auch so die Dörfer oder Städte, ne? Da liegt da so ein Haus und dann ist das nächste Haus so voll weit weg. Und du hast gar nicht so diese soziale Kontrolle. Weißt du, was ich meine? Die Häuser sind so weit auseinander, jeder könnte da machen, was er will. Niemand würde es merken, so. Weißt du, was ich meine? So, jeder macht, und es ist auch ja so ein bisschen mehr der Style von den Amis, so, ne? So, ich bin hier so mein eigener King und so, das ist so mein Ground hier und ich mache hier so, was ich will, weißt du? Ich stelle mir das auch ein bisschen so vor in Israels. Genau, aber wir lesen mal rein. Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha, der sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und deren wegen du einen Fluch ausgestoßen und ihn auch vor meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir, ich selbst habe es genommen. Fängt schon so geil an, das Geständnis eines Sohnes, ich weiß nicht wie alt. Er ist schon ein älterer Mann und er sagt, Mama, ich muss dir was sagen. Weißt du noch, die 1100 Silberstücke, die auf einmal weg waren und dann hast du so einen Fluch, wahrscheinlich war es so ein baalischer Fluch, so ein kanaitischer Fluch, also man hat damals so Menschen verflucht, so auf Ernst, ja. Nicht nur geschimpft über sie, sondern sie richtig verflucht auf Ernst. Und vielleicht hat dieser Mann einfach Angst, sagt Mama, das war ich. Und siehe, das Silber ist bei mir. Ich selbst habe es genommen. Ist gut, dass er es sagt, oder? Ist cool. Er kommt zur Buße, er beichtet seiner Mama. Das ist erstmal gut. Aber jetzt wird es auch noch richtig wild. Da sagte seine Mutter, sei gesegnet dem Herrn, mein Sohn. Und gab die 1100 Silberstücke seiner Mutter, zurück. Und seine Mutter sagte, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn. Für meinen Sohn gehe es aus meiner Hand, damit man ein Schnitzbild und ein Gussbild davon macht. Und jetzt gebe ich es dir zurück. So, verstanden, ja? So, hey. Alles gut, mein Sohn, der Herr segne dich. Aber weißt du was? Ich nehme jetzt diese 1100 und das lasse ich einschmelzen und dann machen wir ein Götterbild daraus, so einen kleinen Gott. Ja, und ist das nicht Hammer? Aber er gab das Silber seiner Mutter zurück und seine Mutter nahm 200 Silberstücke. Er sagt, nein, Mama, nein, das kann ich nicht annehmen. Nein, nein, hier, behalt du mal das. Und sie so, nee, ich zieh das jetzt durch. Sie nimmt jetzt nicht alles, 200 Silberstücke davon und gab es dem Goldschmied. Und der machte davon ein Schnitzbild und ein Gussbild. Das war nun in Michas Haus. Also sie macht so ein Ding und klingelt bei ihrem Sohn. Hier, es ist fertig, hier. Ich schenk dir diesen Gott, dein Hausgott. Ja, habe ich extra für dich machen lassen, mein Sohn. Okay. Okay, das ist schon wild irgendwie. Also wir reden hier von Israeliten, ne? Das sind jetzt hier keine Kanaaniter, das sind Menschen aus dem Volk Gottes. Da sieht man, wie wild es damals war. Aber es wird noch wilder. Also das ist schon krass, okay. Aber ihr habt vielleicht schon mal auch gehört, dass natürlich auch viele Israeliten auch andere Götter angebetet haben. Deswegen hat Gott dann irgendwann auch gesagt, okay, Exil, geht so nicht weiter. So, wir lesen mal weiter die Geschichte. Das war nun in Michas Haus. Vers 5. So hatte der Mann Micha ein Gotteshaus. So, sein Haus wurde jetzt zu einem Tempel, weil da war jetzt ein Gott drin, ein Götterbild. Und er machte ein Ephod und ein Teraphim. Man weiß nicht so genau, was das diese Wörter bedeuten sollen hier in dieser, also auch Gideon hat so eine Ephod machen lassen. Man streitet sich so ein bisschen darüber, was das ist. Aber wir lesen mal weiter. Und weihte einen von seinen Söhnen, der wurde sein Priester. Einer seiner Söhne wurde ein Priester. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Gesetz Gottes auskennt, dann weiß man, dass eigentlich nur die Leviten die Priester sein sollten und nicht irgendjemand seinen Sohn einfach mal so zum Priester in seinem eigenen Haus, was man zu einem eigenen Tempel umfunktioniert hat, machen kann. Ja, aber gut, Micha kann das. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das ist das erste Mal, dass dieser Satz auftaucht und der wird noch viermal auftauchen am Ende des Buches. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Lieber Leser, falls du dich wunderst, warum das hier so wild ist, dann sage ich dir, es gab halt noch keinen König. Ja? Und deswegen machte jeder, worauf er Bock hatte. Nur damit du verstehst, warum das hier jetzt gleich so richtig krank abgeht. Ja? Das ist so ein kleiner, nicer Einschub vom Autor hier. 7. Nun war da ein junger Mann aus Bethlehem in Juda, aus seiner Sippe in Juda, der war ein Levit. Und er wohnte als Fremder dort. Und der Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem in Juda fort, um als Fremder zu wohnen, wo er es gerade träfe. Und indem er seinen Weg zog, kam er ins Gebirge Ephraim, zum Haus Michas. Und Micha sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda. Ich bin auf der Wanderschaft, um als Fremder zu wohnen, wo ich es gerade treffen werde. Ist auch schon mal komisch, weil eigentlich sollten die Leviten doch Gott dienen im Heiligtum. Okay, aber er ist so ein bisschen Outlaw-mäßig unterwegs, glaube ich. Er wandert, er ist auf Wanderschaft. Da sagte Micha zu ihm, bleib bei mir und werde mir zum Vater und zum Priester. Okay, das war ein junger Mann und dieser ältere Mann Micha sagt, bleib doch hier, du könntest mein Papa sein und mein Priester. Das ist so strange, die Geschichte. Aber gut. Und ich will dir jährlich 10 Silberstücke geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Safe wird der Levit nein sagen. Safe wird er sagen, was bist du für ein gottloser Mann? Was? Weißt du, ich bin Levit. Ich diene Jahwe, ich diene Gott. Da ging der Levit zu ihm hinein. Und der Levit entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben. Und für den wurde der junge Mann wie einer seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten und der junge Mann wurde sein Priester und war für immer im Hause Michas. Und Micha sagte, jetzt weiß ich, dass Jahwe mir Gutes tun wird, denn ich habe den Leviten zum Priester. Digga, ich habe einen echten Leviten. Jetzt weiß ich, dass bei mir läuft. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn sogar ein Levit da mitmacht, bei meiner kleinen Privatreligion hier, das ist ein Zeichen vom Herrn. In jenen Tagen, das zweite Mal jetzt, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und die Geschichte, die jetzt kommt, es wird noch ein bisschen verrückter alles, das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber ihr merkt schon, es ist ein bisschen wilder Westen, es ist Chaos, jeder macht, was er will. Es gibt keinen König, niemand, der die Dinge ordnet. Und wir gehen jetzt aber einfach mal weiter zu Kapitel 19. Und auch Kapitel 19 fängt wieder an mit diesem wichtigen Satz. Und es geschah in jenen Tagen, Ein König gab es damals noch nicht in Israel. Lieber Leser, ne, bitte denk dran, falls du dich jetzt fragst, wie das hier alles passieren konnte. Es geschah also, dass ein levitischer Mann am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte. Der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Und seine Nebenfrau war wütend auf ihn und lief weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Da machte sich der Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Sie aber führte ihn in das Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und er blieb 3 Tage bei ihm. Und sie aßen und tranken und übernachteten dort. Und es geschah am 4. Tag, da machte er sich früh am Morgen auf und er erhob sich, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot. Und danach könnt ihr gehen. So blieben sie denn, aßen beide miteinander und tranken. Und der Vater der jungen Frau sagte zu dem Mann, tu mir doch den Gefallen und bleib über Nacht und lass dein Herz fröhlich sein. Doch der Mann erhob sich, um vorzugehen. Da drang sein Schwiegervater in ihn, so dass er wieder dort übernachtete. Komm, bleib. Bitte, bleib. Und am 5. Tag machte er sich früh am Morgen auf, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz und verweilt, bis der Tag sich neigt. So aßen sie beide miteinander. Dann erhob sich der Mann, um fortzugehen, er und seine Nebenfrau und sein Knecht. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm, sieh doch, der Tag nimmt ab, es will Abend werden. Übernachtet doch, siehe, der Tag sinkt. Übernachte hier und lass dein Herz fröhlich sein. Morgen früh könnt ihr euch dann auf den Weg machen und du magst zu deinem Zelt gehen. Aber der Mann wollte nicht übernachten, sondern erhob sich und zog fort. Soweit so witzig. Und er kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem, und bei ihm war das Paar gesattelter Esel und seine Nebenfrau war bei ihm. Also er hat sie jetzt mitgenommen, wieder nach Hause. Sie waren bei Jebus und der Tag war sehr gesunken. Da sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in dieser Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Sein Herr aber sagte zu ihm, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israels sind, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. Böser Fehler. Ganz böser Fehler. Und das ist das Krasse in der Geschichte, wir werden es gleich sehen. Hätte er mal bei den Jebusitern geschlafen und nicht bei seinem eigenen Volk. Und das zeigt nochmal, wie krank das hier alles ist mittlerweile. Und er sagte zu seinem Knecht, komm, wir wollen uns in einem der Orte nähern und in Gibea oder in Rama übernachten. Leute, lass uns bei unseren Leuten schlafen. Weißt du, das ist unser Volk, die sind für uns. Na, das sind Israeliten wie wir, lieber nicht bei den Jebusitern schlafen. So zogen sie vorüber und gingen weiter, aber die Sonne ging ihnen unter, nahe bei Gibea, das zu Benjamin gehört. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen im Hügelland, müsst ihr euch vorstellen. Wir sind wieder so ein bisschen in so einer gebirgigen Gegend. Und sie wandten sich dorthin, um hineinzukommen und in Gibea zu übernachten. Und er kam hinein und ließ sich auf dem Platz der Stadt nieder, da es niemand gab, der sie zum Übernachten ins Haus aufgenommen hatte. Und siehe, ein alter Mann kam von seiner Arbeit spät abends vom Feld. Der Mann war vom Gebirge Ephraim und wohnte als Fremder in Gibea. Die Männer des Ortes aber waren Benjaminiter. Als der nun seine Augen erhob, sah er den Wandersmann auf dem Platz der Stadt. Und der alte Mann sagte, wohin gehst du und woher kommst du? Und er sagte zu ihm, wir reisen von Bethlehem in Juda an das äußerste Ende des Gebirges Ephraim. Von dort bin ich her und ich war nach Bethlehem in Juda gegangen und ich gehe nun in mein Haus zurück. Aber es gibt keinen, der mich in sein Haus aufnimmt. Und wir haben sowohl Stroh als auch Futter für unseren Esel. Und auch Brot und Wein habe ich für mich und für deine Magd und für den Diener, der bei deinem Knecht ist. Wir haben keinen Mangel an irgendwas. Hey, du musst dich um nichts kümmern, wir haben alles dabei, keine Sorge, wir fallen wirklich niemanden zur Last. Da sagte der alte Mann, Friede sei mit dir. Doch wenn es dir an etwas fehlt, lass mich für dich sorgen. Doch auf dem Platz übernachte nicht. Ja, der Mann wusste schon, was er sagte. So führte er ihn in sein Haus und mischte Futter für die Esel. Und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Als sie nun ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer das Haus, trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus. Wir wollen ihn erkennen. Also, wir wollen Sex mit ihm haben, ihn vergewaltigen. Das ist so eine Art schönes Wort dafür in der Bibel. Da ging der Mann des Herrn des Hauses zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht doch, meine Brüder, tut doch nichts Übles. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Siehe, meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und seine Nebenfrau, sie will ich euch herausbringen. Ihnen tut Gewalt an und macht mit ihnen was Gutes in euren Augen. Aber an diesem Mann dürft ihr so eine schwere Schandtat nicht begehen. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann seine Nebenfrau, führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Und sie erkannten sie und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen. Und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Und die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Und ihr Herr stand am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses und trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Digga, sorry, er war so ein Arschloch. Siehe, da lag die Frau, seine Nebenfrau, am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf und lass uns gehen. Aber niemand antwortete. Da nahm er sie auf den Esel, und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Und als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau und zerlegte sie, Glied für Glied, in 12 Stücke, und schickte sie ins ganze Gebiet Israel. Und es geschah, jeder, der das sah, sagte, so etwas wie das hier ist nicht geschehen, noch wurde es gesehen, seit dem Tag, da die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis zu diesem Tag. Richtet eure Herz darauf, beratet und redet. Und das ist letztendlich der Anfang von einem Bürgerkrieg, der ausbricht. Also ihr merkt, wir sind in Sodom und Gomorra gelandet. Am Ende des Buches der Richter sind wir kurz vor der Sintflut eigentlich. Kurz bevor das Gott wieder Schwefel und Feuer vom Himmel werfen muss. Es ist dunkel in Israel. Und es kommt zu einem Bürgerkrieg. Die Stämme versammeln sich, kämpfen gegen Benjamin. Weil die Benjaminiter sehen es nicht ein, die Leute aus dem Dorf, die Männer, auszuliefern, die Schuldigen. Und sagen, nein, wir liefern die nicht aus. Und dann kämpfen alle anderen gegen ihr eigenes Brudervolk, gegen die Benjaminiter. Und dann wird es noch richtig wild, aber das lese ich jetzt nicht. Dann kommt es noch zu so einem großen Frauenraub und so weiter. Es ist total krass. Und ihr merkt schon, es ist mega schockierend, wo wir hier gelandet sind. Und ganz am Ende vom Buch der Richter steht Folgendes, wenn ihr mal zum letzten Kapitel schlagt. Der letzte Satz. In jenen Tagen, und letzte Sätze sind wichtig in biblischen Büchern, okay? Merkt euch das. Der letzte Satz ist wichtig in einem Buch. Der gibt nämlich einen Hinweis. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat das, was recht war in seinen Augen. Und das war teilweise sehr schlimm und krass. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gekriegt von der Zeit vor König David. In derselben Zeit spielt das Buch Ruth, die Geschichte von Ruth. Und dann geht's los mit dem Buch Samuel. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen das Feeling gekriegt, worin wir hier gerade sind. Wo unsere Geschichte, wo diese Geschichte von David und seinem Königtum eigentlich startet. Im absoluten Chaos. Das Volk Gottes lebt in Unordnung. Jeder macht, was er will. Keiner fragt nach Gottes Willen. Und mich hat das nochmal krass schockiert. Ich habe die letzten Tage fast das ganze Buch der Richter nochmal durchgelesen und ich fand es einfach nochmal richtig schockierend irgendwie. Weil es ist nicht so lange her, da haben sie Gott am Sinai getroffen. Sie haben seine Gebote bekommen. Sie wurden so gesegnet. Sie haben, wisst ihr, Gott hat dieses Volk so krass geordnet. Er hat sogar eine Ordnung für die Zelte gegeben. Wusstet ihr das? Er hat sogar gesagt, wo jeder Stamm zelten soll. Und das Ganze war so richtig ordentlich. Und in der Mitte war das Zelt, war die Stiftshütte. Und dann gab es da Rumzelte und dann noch. Es war alles angeordnet. Gott hat das alles geordnet. Und dann sollten sie in das Land gehen. Und dann wurde das Land verteilt. Jeder hat sein Stück gekriegt. Es war alles Ordnung. Und dann sollten sie in diesem Land leben, in der Ordnung Gottes. Und wie gesagt, ein Segen sein. Aber wir haben gelesen, es ist miserabel schief gegangen. Es ist komplett in die Hose gegangen. Es war kein König da. Und ich habe das einfach auf dem Herzen gehabt, dass ich dieses Intro mache, damit wir genau wissen, wo wir jetzt starten mit Samuel, okay? Wo wir hier sind, an einem absoluten Tiefpunkt. Sieht sehr düster aus. Aber Gott hat auch noch krass zu mir gesprochen. Und zwar für uns jetzt als Roots und als Christen in dieser Zeit heute. Ganz ruhig das, genau, danke. Lass uns nicht so leben, als ob wir keinen König haben. Wisst ihr, damals, die hatten keinen König so. Und das stimmt auch gar nicht, weil in Samuel wird dann ziemlich klar gemacht, Gott sagt, ich bin eigentlich der König. Aber sie haben von Anfang an das nicht respektiert. Aber eigentlich bin ich ihr König. Aber wir sehen, die Israeliten haben das nicht respektiert. Und jeder machte, was er wollte, es gab keinen König. Und Leute, das hat so zu mir gesprochen in der Vorbereitung. Und ich habe das Gefühl, wir sind in derselben Gefahr wie das Volk Israel zur Zeit der Richter, als Christen heutzutage. Und gerade ihr jungen Leute, ich will euch das echt ans Herz legen, lasst euch nicht dazu verführen, so zu leben, als ob wir keinen König hätten. Und dass jeder das tut, was ihm gut dünkt. Dass wir einfach sozusagen jeder selber definiert, wie sieht Christsein aus? Wie sieht das Leben mit Gott aus? Ich mache mir meine eigenen Regeln. Ich mache mir meine eigenen Gebote. Ich mache mir mein eigenes Gottesbild. Wisst ihr, was verrückt ist? Die Leute haben ja so ein Bild gemacht, das goldene Kalb. Hat euch das vielleicht auch schon mal irritiert? Die Israeliten haben gesagt, oder Aaron hat gesagt, schaut, Israel, das ist dein Gott, Yahweh. Und er hat auf das Kalb gezeigt. Das ist Yahweh, der dich aus Ägypten geführt hat. Er hat nicht gesagt, das hier ist Baal oder das ist Astarte. Das ist Yahweh. So sieht er aus. Das ist dein Gott. Und im Buch der Richter haben wir das auch ein bisschen so. Sie kannten den Namen Gottes und sie haben ihn auch angerufen. Aber jeder hat sich Gott so ein bisschen gemacht, wie er ihn für sich vorgestellt hat. Und jeder hat sich so ein bisschen seine eigenen Regeln gemacht, die dieser Gott wahrscheinlich hat. Und jeder hat so ein bisschen sein Ding gemacht. Und wisst ihr, wenn wir alle so ein bisschen, also wenn jeder von uns sich sozusagen seinen eigenen Gott oder sein eigenes Bild von Gott macht, und klar, ein Stück weit hat natürlich jeder von uns, ne, so sein eigenes Bild von Gott, aber lasst uns wirklich hier draus lernen, wer Gott ist, ja, dass wir nicht irgendwann in einem ganz komischen, irgendwo landen, wo es ganz strange ist, ja, und dass wir irgend so eine Kalb anbeten und sagen, das ist Gott. Gott, wir müssen Gott kennen. Gott soll uns die Augen öffnen, damit wir wissen, wer er ist, wie er ist. Das ist so wichtig. Und dann lass uns in Ordnung leben. Lass uns nicht in Unordnung leben. Und diese Welt, also unser Land teilweise gerade, kommt immer mehr in Unordnung hinein. Immer mehr Ordnungen, die völlig klar waren, werden abgeschafft. Immer mehr, also Ordnung, damit meine ich, ja, es gibt Männer, es gibt Frauen zum Beispiel. Das war eine ganz glasklare, oder ein Ehepaar hat bestimmte, also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Ordnung abgebaut eigentlich, weil sie für obsolet erklärt wird. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben so eine große Freiheit in Deutschland und die wollen wir auch leben. Lass uns doch diese ganzen unnötigen Ordnungen abschaffen. Aber ich glaube, wir sind da unklug und nicht weise. Wir landen in Unordnung. Aber das ist die Gesellschaft. Aber lass uns auf uns schauen als Christen. Lass uns schauen, dass wir in Gottes Ordnung leben. Lass uns das nicht auf die leichte Schulter nehmen, das, was Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. Lass uns nicht einfach sagen, ja, okay, das war damals, das ist heute nicht mehr relevant so. Und jeder kann heute als Christ so ein bisschen selber leben oder definieren, wie das Leben aussieht als Christ, wie ein heiliges Leben aussieht so für Gott. Wie kann ich ein Priester Gottes sein? Denn auch wir sind dazu berufen. Aber wir können nicht einfach selber bestimmen, wie das aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Wir können nicht sein wie dieser Levit und ja, uns irgendwie das selber zurechtzimmern. Wie geht Christentum? Leute, wir müssen das Wort Gottes ernst nehmen. Wir müssen darüber meditieren, Tag und Nacht. Wir müssen uns davon Weisheit geben lassen und daraus lernen und verstehen, wie lebe ich ein Leben in der Ordnung Gottes? Wie sieht das aus? Wie können wir die Ordnung Gottes heute leben als Christen? In dieser Generation, wie sieht das aus? Aber wisst ihr, was keine Option ist? In Unordnung zu leben. Das ist keine Option. Wir können über die Ordnung Gottes zusammen ringen. Und das tun wir bestimmt auch. Und das ist auch gut. Wir können über das Wort Gottes ringen. Und darüber, ja, nicht streiten, aber darüber echt, ja, diskutieren. Wie ist das gemeint? Wie ist das gemeint? Ja, das können wir. Aber es ist keine Option, das einfach in den Wind zu schlagen und letztendlich zu sagen, hey, meine Beziehung, mein Glaube zu Gott, ich lebe das einfach so, wie ich das empfinde und so. Das ist äußerst unweise. Da landen wir im Chaos und letztendlich entsteht nur Schlechtes daraus. Das ist so, was ich auf dem Herzen hatte für uns heute, was vielleicht so ein bisschen das Buch der Richter uns auch heute einfach noch so sagen kann. Okay, ich möchte noch beten mit euch. Sorry, dass es so lang war und so viel Text, aber ich glaube, der Text hat uns auch einen guten Einblick gegeben in die Zeit. Ja, Herr, wir wollen wirklich lernen, Herr, in deine Ordnung zu gehen und wir wollen das nicht loslassen und wir leben auch wie die Israeliten im Grunde in Kanaan und wir haben überall um uns herum einfach Menschen, die dich nicht kennen, die dir nicht nachfolgen, denen auch deine Ordnung völlig schnurzpiepegal sind und die uns vielleicht sogar auslachen, wenn wir irgendwie mal äußern sollten, dass wir ja, bestimmte Dinge vielleicht nicht tun wollen oder wiederum andere Dinge tun wollen, die sie nicht tun wollen oder was auch immer. Herr, du siehst, wie wir belächelt werden, ausgelacht werden, aber heute sogar auch angefeindet werden für unseren Glauben und auch für die Ordnung, die du uns gegeben hast und an denen wir versuchen wollen festzuhalten. Jesus, und ich bitte dich so sehr, Herr, hilf, dass es uns nicht so geht wie den Israeliten damals in Kanaan. Herr, hilf, dass wir wirklich leben, und dadurch auch wirklich Leben in der Fülle empfangen, dadurch, dass wir in deine Ordnung wandeln, ja, dass wir deine Ordnung nicht verlassen, dass wir nicht machen, ja, was uns gut dünkt, sondern dass wir nach deinem Willen suchen und nach deinem Willen forschen, Herr. Und Herr, immer da, wo wir abdriften, auch ganz persönlich in unserem Herzen, bitte ruf uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder zurück zu dir, Herr. Und da, wo wir entmutigt sind, weil so viele Leute uns auslachen oder weil wir uns selber so komisch vorkommen, weil wir so anders sind oder ja, weil wir die Dinge so anders gelernt haben in unserer Gemeinde, als sie heute gelebt werden. Herr, ich bitte dich, ermutige uns, Herr. Ermutige uns, deine Ordnung nicht loszulassen, Jesus. Und auch da, wo es uns als eine Zumutung erscheint. Herr, hilf uns. Bitte mach uns Mut, Herr. Amen.